Dieses Kapitel folgt dem Bogen der Konterrevolution, einem Bogen, der ebenso weitreichend und umfassend ist wie der der Revolutionen selbst. Wir beginnen in Neapel und verfolgen die österreichischen Operationen zur Aufstandsbekämpfung von Prag bis nach Norditalien und Wien. Wir beobachten, wie sich in Paris und Berlin zwei sehr unterschiedlich strukturierte Gegenrevolutionen entfalten. Wir besuchen die Ionischen Inseln und insbesondere Kefalonia, wo die britischen Machthaber mit exemplarischer Härte gegen einen Inselaufstand vorgingen. Dann folgt die zweite Welle der Gegenrevolutionen 1849 in Rom, Sachsen, Frankfurt und Baden, Moldau, der Walachei und Ungarn. Ich möchte dabei die oft gewaltsame Niederschlagung der Revolutionen nicht einfach nur chronologisch nachzeichnen, sondern auch über die Mechanismen nachdenken, die die Konterrevolution angetrieben haben, sowie über die Lehren, die die Zeitgenossen daraus gezogen haben. Ähnlich wie in Berlin, Wien, München, im Kirchenstaat und in vielen anderen Fürstentümern zerstörte der Aufstand auch in Neapel die monarchische Autorität nicht, sondern verunsicherte sie lediglich. Zwar wurden neue Minister in verantwortliche Positionen berufen, doch mussten sie mit den konservativen Altersschule zusammenarbeiten, die aus dem alten System übernommen wurden. Das erschwerte es der Regierung, schnell auf die veränderte Situation in der Stadt zu reagieren. Und dann war da noch die Verfassung selbst. Wie wir gesehen haben, entschied sich der König für eine Charta, die sich eng an die französische Charte révisée von 1830 anlehnte. Doch dieses Dokument schien nun überholt zu sein, denn es war in Frankreich bereits umstritten und sollte durch die Pariser Februarrevolution vollständig hinweggefegt werden. Die Euphorie, die durch die erste Ankündigung ausgelöst wurde, wich schon bald Skepsis, Verwirrung und Frustration. Ähnlich wie in Paris, Wien und Berlin setzte der Aufstand auch in Neapel einen Mobilisierungsprozess in Gang, der, einmal angestoßen, nur schwer zu stoppen war. Auf Flugblättern wurden ein Ende des Sizilienkriegs und die Anerkennung der Autonomie der Insel gefordert. Das neue Wahlrecht wurde scharf kritisiert, ebenso wie die weitreichenden Befugnisse des Oberhauses, einer vom König ernannten Versammlung von Adligen. Für die neapolitanischen Radikalen, wie auch für ihre Kollegen anderswo, war die Revolution kein Ereignis, sondern ein Prozess, der noch immer im Gange war, vor allem nach den Nachrichten von der Pariser Februarrevolution, einem Schreckgespenst, das vor den Toren des Königspalasts herumspukte und die Anhänger des Ancien Regime daran erinnerte, was passieren konnte, wenn es der Regierung nicht mehr gelang, dem Meinungsumschwung voraus zu sein. Ob man wollte oder nicht, schrieb Francesco Michitelli, man musste in gewisser Weise der Politik der Zeit folgen und sich der allgemeinen Strömung beugen.